Und die Bilder waren auch wunderbar. Die erinnern, wir träumen gerne von irgendetwas. Und es sind schon über 30 Jahre her, und ich erinnere mich an unseren Hochzeittag. Und ich erinnere mich, dass ich diesen Tag herbeigesehnt hatte, dass ich oftmals vorgestellt hatte, wie alles laufen würde, dass ich mich darauf gefreut hatte und dass dann alles wie im Fluge vorbeiging. Den ganzen Tag hindurch hatte ich den Eindruck, dass ich träumte, dass es gar nicht wahr sei, was ich gerade erlebte. Doch, es stimmte. Ich bin verheiratet. Es kam mir vor wie ein Traum, aber es war und ist die Wirklichkeit. Vor kurzem, nicht langer Zeit her, sind wir in der Bibellese in der Familie auf diesen Psalm 126 gestoßen, in dem der Psalmist Ähnliches beschreibt, sogar eine dramatische und viel aufregendere Situation, wie wir eben in der Schriftlesung gehört haben. Die meisten Psalmen sind gesungene Gebete, die Freude, Lob und die Herrlichkeit Gottes ausdrücken. Es sind Erinnerungen an die Güte Gottes gegenüber seinem Volk. Es sind solche Lieder, die man gerne zusammen mit anderen singen möchte. Und Psalm 126 ist ein Wallfahrtslied, das die der Israeliten damals sangen, als sie nach Jerusalem in den Tempel gingen. Habt ihr heute Morgen auch schon gesungen, als ihr zum Gottesdienst kamst? Es wäre vielleicht eine gute Gewohnheit, auf dem Weg hier in dem Saal schon Loblieder zu singen. Vielleicht wäre mal etwas, das man einführen könnte, eine Familie, als ganze Familie singend in der Gemeinde gehen. Also, und obwohl dieser Psalm 2500 Jahre alt ist, fühlen sich viele Menschen mit diesen Worten verbunden. Wir können die Gefühle und Gedanken des Psalmdichters, das, was ihn zu diesen Worten bewegt hat, ein Stück weit nachempfinden. Doch um was geht es in diesem Psalm? Der Psalm ist ein Lied über die Befreiung. Es ist ein Lobpreis über die befreiende Gnade Gottes. Er erinnert an die Tatsache, dass Gottes befreiende Hand oftmals daran erscheint, wenn wir unter Sorgen beladen sind und wenn wir es am wenigsten erwarten. So wie jemand sagte, tiefes Leid und Sorgen sind oftmals das Saatbeet, in dem Gott die Befreiung anbahnt. Diese Tatsache ist durch die gesamte Bibel hindurch zu finden. Sie erinnert mich an das Leben Josefs zum Beispiel. Er wurde in die Sklaverei verkauft, fälschlicherweise und ungerechterweise angeklagt und in ein ägyptisches Gefängnis geworfen und dort vergessen oder als tot angesehen. Dort in diesem dunklen Ort, in völliger Hoffnungslosigkeit, ist Josef seinem Gott und dem Glauben an ihn treu geblieben. Und dann, plötzlich, völlig unerwartet, fast unglaublich, kommt die Befreiung. Gott befreit ihn und erhebt ihn in einer Weise, die Josef sich niemals erträumt hätte. Seine Situation wurde von einem Moment auf den anderen umgekrempelt in einer Art, die menschlich gesehen unfassbar ist. Denn er wird Vize-Pharao. Und Gott brachte ihn mit seiner Familie wieder zusammen. Und das, was doch so schön zu war, das war doch so zu schön zu sein. Das war zu schön, um wahr zu sein. Es war wie ein Traum. Und doch war es die Wirklichkeit. Und wieder können wir solch eine Situation am Auferstehungstag Jesu sehen. Seine Jünger hatten sich versteckt. Sie verstanden die Welt nicht mehr. Sie konnten den Sinn der Kreuzigung Jesu nicht verstehen. Hoffnungslosigkeit und Angst hatte ihre Herzen eingenommen. Und so konnten sie gar nicht die Botschaft der Frauen aufnehmen, die ihnen sagt, er ist nicht mehr tot, er ist auferstanden. Doch die hielten das für leeres Geschwätz und glaubten ihnen nicht, steht in Lukas 24, Vers 11. Es war zu schön, um wahr zu sein. Wie ein Traum, doch es war die Wirklichkeit. Darum geht es auch in diesem Psalm. Die Freude der Erlösung. Und nun kurz etwas zum historischen Hintergrund dieses Psalms. Auch wenn es nicht ausdrücklich gesagt wird, dass es sich um die Rückkehr der Israeliten aus der Gefangenschaft in Babylon handelt, so sind sich doch die Ausleger einig, dass es sich darauf bezieht. Wegen ihres Ungehorsams hatte Gott seinen Volk angekündigt, dass ein anderes Volk kommen würde und sie in die Gefangenschaft nach Babylon bringen würde. Die Propheten hatten jahrelang und eindrücklich das Volk Israel gewarnt und zur Umkehr aufgerufen. Aber die Menschen waren taub für Gottes Rufen. Viele Propheten wurden mundtot gemacht und umgebracht. Habakuk ist ein Prophet, wenn ihr nicht wisst, Habakuk ist ein Prophet, dem Gott einen Blick in seinen Plan gewährte, war entsetzt über das, was das Volk zukommen würde. Aber alles Rufen und Warnen wurde in den Wind geschlagen. Und dann war es soweit. In mehreren Malen wurden die Israeliten in ein Land mit anderen Göttern und Gewohnheiten deportiert. Ein Land, in dem sie verfolgt wurden und in dem sie nicht willkommen waren. Ein Land, in dem sie unfreiwillig viele Jahre als Gefangene leben mussten. Jedem Israelit musste klar sein, dass dies Gottes Richten über das Volk war, wegen ihren Sünden. In den Klagenliedern lesen wir, dass über den Berg Zion und dem Tempel nur noch Verwüstung und Trostlosigkeit lag. Und Gott greift wieder ein. Nach vielen Jahrzehnten, als die Zeit erfüllt war, unerwartet gab Cyrus den Juden die Möglichkeit, in ihr Land nach Israel und nach Jerusalem zurückzukehren. Ihre Gefangenschaft war damit beendet. Da, als die Israeliten gar nicht mehr damit gerechnet hatten, als alles dunkel und hoffnungslos aussah, öffnete Gott den Weg in die Befreiung heraus aus der Hoffnungslosigkeit. Und so möchte ich jetzt diesen Psalm mit euch noch etwas genauer betrachten. Und ich unterteile den Psalm in drei Teile. Der erste Teil, Vers 1 bis 3, Worte des Lobes. Als der Herr uns aus der Gefangenschaft nach Zion zurückkehren ließ, da war es uns, als träumten wir. Wir lachten und jubelten laut vor Freude. Sogar unter den anderen Völkern sagte man, der Herr hat Großes für sie getan. Ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Dieser Psalm wurde also in der Euphorie über eine Befreiung geschrieben. Es ist der Jubel über die plötzliche Veränderung der Situation, weil Gott gnädig ist. Und so singt dieser Psalm ein Lied über Erinnerung. Erinnerung an die wunderbaren Taten Gottes, so wie damals, als er das Volk befreite und sie wieder den Tempel aufbauen durften. Es sind Worte der Dankbarkeit. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist wie ein Traum. Ihre innigsten Wünsche und Sehnsüchte gingen in Erfüllung. Und so waren sie voller Freude und Jubel. Gott hatte ihr Geschick gewendet. Gott hatte Großes an ihnen getan. Solche Erinnerungen tun gut und lassen etwas von der erlebten Freude wieder aufleben. Und die Frage natürlich, hast du auch solche Erinnerungen? Hat Gott nicht viele Male in deinem Leben die Geschicke gewendet? Als es dunkel um dich war, hat er plötzlich das Licht gebracht. Ich erinnere mich gut, als wir vor 11 Jahren nach Haiger kamen mit unserer Tochter, die nur einen Schritt vor dem Tod stand. Durch Gebete und Hilfe vieler Gläubigen wurde uns hier eine Tür geöffnet, die nicht nur die Situation unserer Tochter verändert hat, sondern auch die unsrige. Denn Gott hatte uns von einem Tag auf den anderen in eine neue Situation gebracht, in der sich unser Leben vollständig veränderte. Wir schauen zurück, dann können wir nur dankbar Gott anbeten. Wenn wir diesen Psalm 126 lesen, stehen wir mit Israel gemeinsam vor dem Gott, dem nicht gleichgültig ist, was mit seinen Kindern geschieht. Das können wir besonders am Leben Jesu sehen. In seinem Denken, Fühlen und Handeln war er von Gottes Liebe motiviert. Das brachte ihn in dieser Welt dann ans Kreuz und in das Grab. Denn er wollte für uns Menschen, für dich und für mich, den Weg zu Gott bereiten. Und er hat es getan. Gott hat ihn aus dem Tod gerettet und ihn in die Herrlichkeit erhoben, wo seine Kinder eines Tages bei ihm sein werden. Das setzt voraus, dass uns klar geworden ist, dass wir Sünder sind und keine Chance vor Gott haben. Wir haben nur Gericht verdient, und zwar für immer. Wir alle lebten in hoffnungslosen Situationen. Und das müssen wir uns immer wieder klar machen. Es ist absolut nur der Gnade Gottes zu verdanken, dass wir am 11., diesem 11. September, heute Morgen, hier sitzen und uns über Gott und das Werk Jesu freuen können. Das sind für uns heilsame Erinnerungen. Der Psalmist sagt es ungefähr so: Wir waren ganz wir im Kopf, als wir hörten, wir seien frei. Wir wussten nicht, ob wir schlafwandelten. Es war wie ein Traum. Und wer das Erlösungswerk Jesu verstanden hat und für sich in Anspruch genommen hat, der sollte genauso in Jubel und Dankbarkeit ausbrechen. Ja, er, Jesus, ist für uns der Traum des Lebens. Grund zum Jubeln und Dank? Es gibt nichts Größeres. Dies erinnert mich auch an die Begebenheit in Apostelgeschichte 12. Dort hatte Herodes Petrus ins Gefängnis werfen lassen, weil er damit den jüdischen Anführern gefallen wollte. Und Petrus lag dort also schlafend rechts und links an Soldaten angekettet. Plötzlich kam ein Engel Gottes, erweckte ihn, die Ketten fielen ab und er brachte ihn heraus aus dem Gefängnis. Petrus folgte dem Engel heraus, doch er wusste nicht, ob es Wirklichkeit war, was er mit dem Engel erlebte. Er meinte zu träumen, sagt Apostelgeschichte 12,9. Sie gingen an den Wachen vorbei, das Tor öffnete sich von selbst und der Engel brachte ihn in die Stadt. Immer noch ist Petrus in einem Traumzustand. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Und erst als der Engel ihn verlässt, kommt er langsam zu sich und sagt, in Vers 11, nun weiß ich wirklich, dass der Herr seinen Engel geschickt hat. Er hat mich von Herodes gerettet und vor dem, was die Juden sich erhofften. Was macht er dann? Dann geht er zum Haus von Johannes Markus und klopft an die Tür. Und dort waren die Gläubigen zu einer Gebetsstunde, oder ich würde sagen, ein Gebettag, ich weiß nicht, wie eine Gebetsstunde, aber da hatten sie nicht die Uhr, die das gemessen hat. Und zusammen, und sicherlich haben sie inständig für Petrus gebetet. Er klopft an die Tür und die Dienerin kam und hörte ihn auf der anderen Seite und sie glaubte nicht, meinte, sie traute nicht an das, was sie hörte. Und dann geht sie zu den anderen, um zu sagen, dass Petrus vor der Tür steht. Doch keiner will ihr glauben. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist wie ein Traum. Und wieder klopft Petrus an die Tür und schließlich lassen sie ihn ein. Und im Vers 16 lesen wir, als sie ihn sahen, gerieten sie vor Staunen außer sich. Ein Traum? Die Wirklichkeit. Hast du jemals über die Bedeutung deiner Bekehrung nachgedacht? Wann war das letzte Mal? Über Sünde gegen Vergebung, Schuld gegen Erlösung, ewige Verdammnis gegen ewige Gemeinschaft mit Gott? Wenn du diese Gnade erkennst, dann sollte es dich zu großem Erstaunen bringen. Diese sprachlose, traumartige Wahrnehmung, dass unsere Gefangenschaft aufgebrochen worden ist. Dieses Glück scheint fast zu schön, um wahr zu sein. Wenn die Befreiung aus der Macht der Sünde nur ein Traum wäre, dann würden wir nicht aufwachen wollen. Denn es ist schön. Erlösung ist das. Nichts im ganzen Universum gibt mehr Grund zu Freude und Dankbarkeit. Nichts. Wir hängen zu viel an das Vergängliche. Keiner, der diese Erfahrung gemacht hat, kann es für sich behalten. Und in Vers 2 lesen wir, wir lachten und jubelten laut vor Freude. Die Abenden haben es gesehen. Jubel macht sich breit. Es ist kein Traum. Die Erlösung ist Wirklichkeit. Es ist wie im Psalm 40, Vers 3. Er gab mir ein neues Lied in den Mund, einen Lobgesang auf unserem Gott. Das, was damals mit den Israeliten geschehen ist, ist den anderen Völkern nicht verborgen geblieben. Sie waren Zeugen der Taten Gottes und mussten auch zugeben, dass Gott Großes für sein Volk getan hat. Sie stimmten in das Lob des Volkes ein. Alle mussten zugeben, ja, Großes hat der Herr für uns getan. Darum freuen wir uns sehr. Doch der Psalm endet nicht hier. Es geht weiter. Wir kommen zum zweiten Punkt. Aber der zweite Punkt ist kürzer, also habt keine Angst. Vers 4. Worte des Gebets. Worte des Lobes, Worte des Gebets. Herr, wende auch jetzt unser Geschick zum Guten, so wie du die ausgetrockneten Bäche im Südland wieder mit Wasser füllst. Unvermittelt setzt der Psalmist jetzt zu einer Klage oder besser gesagt zu einem Gebet an. Wende doch, Herr, unser Geschick. Anders ausgedrückt, vervollständige unsere Befreiung, bringe Frieden und Gutes. Die Freilassung aus der Gefangenschaft, die Rückkehr in die Heimat und der Aufbau des Tempels erfüllten die Israeliten mit großer Freude und Euphorie. Doch es gab eine Menge zu tun, damit dies geschehen konnte. Als die Israeliten in ihr Land zurückkamen, merkten sie, wie schwierig und langwierig dieses Prozess war. Es gab Feinde um sie herum, die mit Argwohn und den Wiederaufbau des Landes sahen und es mangelte nicht an Hindernisse und Enttäuschungen. Es wird, wie manche Theologen es nennen, ein schon noch nicht Dilemma. Es ist eine Art Paradox oder Widerspruch, den wir in manchen biblischen Lehren erkennen. Zum Beispiel, das Reich Gottes ist schon hier, aber noch nicht in Vollkommenheit. Der Gläubige ist schon geheiligt, aber wir sind noch nicht an dem Punkt angekommen, an dem wir eines Tages in Jesus Herrlichkeit sein werden. Wir sind schon aus der Herrschaft der Sünde befreit, aber wir sündigen noch. Und so sind die Israeliten zwar aus der Gefangenschaft entlassen, jedoch ist diese Befreiung auch ein anhaltender Prozess. Und so hatte die Realität die Heimkehrer bald eingeholt. Auch in dem wieder aufgebauten Jerusalem war das Leben hart. Plötzlich ist das Lachen und Jubel in die Vergangenheit gerückt und erscheint fast schon wieder unwirklich wie ein Traum. Haben wir nicht solche Momente auch schon erlebt? Die guten Zeiten, die erlebte Freude und das geschenkte Glück können ganz schnell verblassen. Die alltäglichen Sorgen und Nöten lassen die guten Erfahrungen der Vergangenheit aus der Erinnerung verschwinden und es entsteht ein düsteres Bild. Dann ist die Gefahr groß, dass man ins Jammern und Resignieren verfällt. Wer jammert, und ich gehöre manchmal zu denen, wer jammert, der bleibt mit seinen Sorgen bei sich selbst stehen. Er tut sich selber leid und sieht nur die eigene Probleme. Das ist die ganze Welt, die er sieht. Doch der Psalmist entscheidet sich für etwas anderes. Er entscheidet zu beten. Beim Beten schauen wir von uns selbst weg. Wir schauen in Gottes Richtung. Wir durchbrechen die Mauer der Sorgen und bringen sie in den einzigen richtigen Ort. Und der richtige Ort ist Gott selbst. Bei ihm gibt es neue Perspektive. Die Erinnerung daran, wie Gott in der Vergangenheit für Rettung gesorgt hat, führt Israel unübersehbar vor Augen, dass nichts so bleiben muss, wie es ist. Die tiefsten Abgründe und die höchsten Mauern können überwunden werden. Gegenwärtige Sorgen und Nöte ändern nichts an der Größe und Macht Gottes. Seine Befreiung ist auch in schwierigen Momenten erlebbar. Sie geht weiter bis zum Tag, in dem wir vor ihm stehen werden. Und so kommen wir zum letzten Teil, zum dritten Teil. Worte der Verheißung. Vers 65 und 6. Wer unter Tränen die Saat ausstreut, wird voll Jubel die Ernte einbringen. Weinend geht der Seemann jetzt über den Acker. Mit sich trägt er den Samen zur Aussaat. Voll Jubel kommt er dann heim von der Ernte, den Arm voller Gaben. In diesen Versen kommt das Prinzip von Säen und Ernten zum Tragen. Es ist das Prinzip, von dem auch Paulus in Galater 6, 7 spricht und sagt: Täuscht euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Was der Mensch sät, wird er auch ernten. Und in der Bibel wird an mehreren Stellen darüber geredet, dass wir das ernten, was wir sehen. Das heißt, unser Handeln hat Konsequenzen, die wir tragen müssen. Jedoch verhält es sich anders, wenn Gottes Gnade mit dazukommt. In Vers 8 von Galater 6 steht, wer auf den Geist Gottes sät, das ist jetzt die Gnade Gottes da, wird von ihm das ewige Leben ernten. Hier, ich muss etwas korrigieren, dein Gedanken können jetzt, aha. Hier geht es nicht darum, dass wir uns durch gute Werke das ewige Leben erarbeiten müssen. Es geht darum, dass wir aus Glauben leben sollen. Und auch wenn du mit Tränen und Leid säst, so wirst du in Freude ernten. Das ist der Punkt in diesem Psalm. Das heißt, es ist Gott, der die Ernte gibt. Wir säen in Glauben und gießen die Tränen, doch Gott gibt das Wachstum. In diesem ganzen Psalm geht es um Gott und seine Güte, nicht in erster Linie die harte Arbeit der Bauern. Es geht um Gott, der eine frohe Ernte gibt, wenn wir auf ihn vertrauen. Ja, es war oft eine schwere Arbeit für die Heimkehrer und sicher hat es auch viele Tränen gegeben, liest Nehemia zum Beispiel. Freude und Trauer lagen in dieser Zeit oft beieinander. Doch das Vertrauen auf Gott zahlt sich immer aus. Er sorgt für seine Kinder, weil er es versprochen hat, weil er treu ist. Der Psalm malt diese Hoffnung bildhaft vor Augen. Wie die ausgetrockneten Bäche im Südland nach langer Trockenheit plötzlich Wasser führen und die Wüste in ein fruchtbares Paradies verwandeln, so kann es sein, wenn Gott unsere Not wendet und uns erlöst. So ist es, wenn Jesus in deinem Leben Herr wird, dir Vergebung schenkt und deine Schuld über dein Leben, deine Sicht über dein Leben erneuert. So ist es, wenn du darüber nachdenkst, was Jesus für dich getan hat und was er täglich für dich tut. Erinnerung, das ist die Vergangenheit. Gebet, das ist die Gegenwart. Hoffnung, das ist die Zukunft. Finden in diesem Psalm zusammen zu einem Lied der Erlösung. Nicht, dass kein Gebet mehr nötig wäre. Nicht, dass keine Tränen mehr fließen werden. Die Widersprüchlichkeit des Lebens wird hier sehr ernst genommen in diesem Psalm. Das Leben besteht nicht nur aus Freude oder nur aus Leid. Doch die Worte dieses Psalms machen uns Mut, uns aus dem Würgegriff einer bedrängten Gegenwart zu befreien. Der Psalm lädt uns ein, die Erinnerung an Gottes Erlösungswerk wachzuhalten und die Spuren seines Handels in unserem Leben zu entdecken. Sie rufen uns dabei auf, die Freude nicht zu vergessen und ihn zu loben und zu danken. Tränen dürfen ungeniert geweint werden. Doch gibt es eine Zukunft. In seiner Gegenwart wird diese Zukunft sein. In der Jubel nicht aufhört und alle Sorgen und Nöte vergessen sein werden. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Hört sich das alles wie ein Traum? Es ist die Wirklichkeit. Gottes Wirklichkeit in Jesus Christus. Amen.